Ich möchte euch sehr herzlich danken für die Einladung, dieses Wochenende hier in Saalfelden zu verbringen. Einige von euch kenne ich seit vielen Jahren. Ich komme als kein Fremder ein Stück, ein sehr wichtiges Stück meines Lebens. Fand hier in Österreich statt. Ich bin durch die Jahre reichlich geistlich beschenkt durch die wunderbaren Freundschaften, die der Herr mir in diesem Land gegeben hat. Und ich möchte einfach ein Dankeschön sagen zu allen, aber besonders zu den Freunden, die mich durch die Jahre ermutigt haben. Und so ist es für mich eine Art Heimkehr, wenn ich in eurer Mitte sein darf. Ich möchte eure Grüße mitnehmen, wenn ich darf, nach Hause, zu meiner Familie, aber auch zu unserem Freund David Gooding dort. Der ist immer ermutigt, von euch zu hören. Und viele von uns unter dem Herrn haben ihm sehr viel zu verdanken. Ich kann mich nicht vorstellen, wo ich heute wäre im geistlichen Leben, wenn der Herr ihn als Diener mir nicht geschickt hätte. Und viele geht es auch so. Und ich bitte wieder mal für ihn zu beten. Er wird so ermutigt dadurch, dass ihr eine Spende schickt für die Arbeit in Russland. Betet für ihn, während er schreibt, dass der Herr ihm noch und noch mehr Kraft gibt und Verständnis für das teure Wort Gottes. Also in dieser Stunde kommen wir zum zweiten Schöpfungsbericht. Und wir möchten lesen in Genesis Kapitel 2 und von Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott der Herr hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, dass du davon isst, musst du sterben. In unserem ersten Vortrag haben wir gemerkt, dass es ein Wort gibt, das immer wieder in diesem zweiten Schöpfungsbericht vorkommt. Und das ist das Wort Erde, diese Materie, die unter unseren Füßen ist. Erde. Und wir haben gerade gelesen, dass der Herr den Mensch aus dem Staub von der Erde gebaut hat. Und so das Hauptthema dieses zweiten Schöpfungsberichtes ist das Verhältnis des Menschen mit der Erde. Und was ist sein Raison d'être? Was ist der Zweck seines Lebens? Oder vielleicht umformuliert, was ist die Definition seines Lebens? Die Mediziner, und ich weiß, dass es mehrere hier gibt, so muss ich sehr vorsichtig sein. Aber wenn wir Sie fragen, wie definiert man das Leben? Das ist eine sehr harte Frage. Aber doch, die Bibel definiert das Leben in einer Art und Weise, die für uns alle verständlich ist und sehr praktisch ist. Und hier in diesen Kapiteln lernen wir, was ist die Definition des Lebens. Aber bevor wir in die Geschichte hineinstürzen, sehr oft, wenn man diese Geschichte liest, kommen die Einwände haufenweise. Wie könnte man diese Geschichte ernst nehmen? Ich meine, offensichtlich widerspricht sie den ersten Schöpfungsbericht, weil die Reihenfolge umgekehrt ist. Im ersten Schöpfungsbericht haben wir Bäume und dann Menschen. Und hier angeblich haben wir das Umgekehrte. Darf ich mit aller Achtung sagen, dass das eine sehr primitive und naive Reaktion ist? Darf ich ein Krankenhaus beschreiben in Saalfelden? Und wir sprechen mit dem Architekten. Und wir sagen zu ihm, beschreiben Sie uns bitte dieses Krankenhaus. Und er sagt, es ist ein wunderbares, moderner Krankenhaus. Wir haben ein großes Loch ausgegraben. Wir haben eine Tiefgarage dort gebaut. Dann haben wir Büros gebaut. Und dann auf der dritten Etage haben wir Patientenräume. Dann vierten haben wir Operationsräume. Dann wieder Patientenräume. Und dann das Dach. Super Krankenhaus. Dann sprechen wir mit dem Chirurgen und fragen ihn, bitte, Herr Chirurge, sagen Sie uns etwas über dieses Krankenhaus. Oh, das ist so ein wunderbares Krankenhaus. Wissen Sie, was wir gemacht haben? Wir haben dort in der Mitte Operationsräume und unten und oben haben wir Patientenräume. Und dann natürlich gibt es eine Tiefgarage und so. Und wenn wir seine Beschreibung hören, wie stellen wir uns der Vorgang vor? Dass plötzlich in der Luft oberhalb von Saalfelden erschienen die Operationsräume. Und dann oberhalb und unterhalb erschienen später die Patientenräume und dann Tiefgarage. Nein, weil wir sind keine naive Menschen. Wir unterscheiden uns tagtäglich in Beschreibungen zwischen zwei Sorten von Ordnung. Logische und chronologisch. Das heißt, eine Reihenfolge in der Zeit und eine Reihenfolge in der Logik. Der Architekt beschreibt den Bau des Krankenhauses von dem Standpunkt, wie es gebaut wurde, chronologisch. Aber der Chirurge beschreibt es von seinem Standpunkt als Chirurge logisch. Und für ihn ist die wichtigste Stelle Operationsraum. Und so er startet dort, unten und oben Patientenraum. Die sind die nächstwichtigste. Und für ihn spielt die Tiefgarage keine Rolle, es sei denn, dass es groß genug ist für seinen Wagen. Also, hier in dem zweiten Schöpfungsbericht haben wir eine logische Ordnung. Wir sehen hier den Mensch in seinem Verhältnis mit der Schöpfung. Es ist vielleicht auch eine Nebenbemerkung zu machen. In Deutsch und Englisch auch, in Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Und wir unterscheiden uns in unseren beiden Sprachen zwischen pflanzte und hatte gepflanzt. Hebräisch nicht. Und das könnte auch eine Art und Weise zu sehen, zu unterscheiden zwischen diesen zwei Arten von Reihenfolge. Der zweite Schöpfungsbericht widerspricht den ersten überhaupt nicht, sondern beschreibt die Schöpfung vom Standpunkt des Menschen jetzt. Der erste Bericht war ganz umgekehrt, fing an mit der Erde wüst und leer bis auf den Menschen hin als Gipfel der Schöpfung nach dem Bilde Gottes gemacht. Jetzt fangen wir mit dem Menschen im Mittelpunkt an und wir sehen die Schöpfung in ihrem Verhältnis mit ihm. Was ist eigentlich der Mensch? Ein Haufen Staub. Gott hat den Menschen aus schon vorhandenen Materie gemacht, sagt dieser Vers, aus Staub von der Erde. Nicht so sehr viel wert. Eigentlich kann man aufzählen, und manche Leute haben es gemacht, wie viel wert sind die Chemikalien in einem Menschen? Ein paar hundert Schilling wahrscheinlich. Und weniger wert, wenn sie im Friedhof liegen. Nicht so sehr viel wert. Der Mensch ist so und so viel Materie. Aber die Frage ist der Mensch nur Materie? Und was wir feststellen werden in diesem Kapitel ist, dass die Bibel mehr zu sagen über den Menschen hat als andere Philosophie. In Marxismus, der Mensch, seine geistige und emotionelle Aspekten sind nur Nebenprodukte seiner physikalischen Beschaffenheit. Das ist die extremste Form von Reduktionismus. Das bedeutet einfach, der Mensch ist nur Materie. Punkt aus. Professor Dawkins aus Oxford, den ich gestern erwähnt habe in seinem Buch Das selbstsüchtige Gen, schreibt, die Menschen sind Überbleibensgeräte. Überbleibensmaschinen, Roboten, blind programmiert zu erhalten die selbstsüchtigen Moleküle, die wir Genen nennen. Einfach eine Maschine, ein Gerät zum Überleben. Und Jakob Bronowski, der ein sehr berühmter atheistischer Philosoph war, sagte, dass was unsere Ängste als Menschen treibt, ist, dass man beweisen, dass die Menschen als Spezies nur aus Atomen gebauten Maschinen sind. Diese Zuversichtskrise kommt dadurch, weil der Mensch einen Wunsch hat, so wie ein Geist und eine Person zu sein. Und er hat Angst, weil er fürchtet sich, dass er nur ein Mechanismus ist. Das Mensch reduziert auf diesen Nenner. Gott hat in seiner Nase den Atem des Lebens. Er ist natürlich, zugegeben von allen, ein lebendiges Wesen. Aber für viele Leute heute, die Lorenz-Philosophie gilt, wir sind alle nackte Affen. Alle nur nackte Affen. Aber der Mensch ist viel mehr als animierter Staub. Und wir lesen in diesem Kapitel, was er eigentlich ist. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Begehrenswert anzusehen, von wem bitte? Von den Menschen. Was besagt das? Oh, hier ist etwas Wunderbares. Der Mensch ist nicht bloß ein lebendiges Wesen, sondern der Mensch besitzt einen ästhetischen Sinn. Er hat die Fähigkeit, Schönheit zu erkennen und zu bewundern. Die Bäume sind auch gut zum Essen. Merken wir, dass das als zweites kommt. Und so wichtig sind diese beiden Teile vom Leben. Feuerbach, der Philosoph, der sehr viel Einfluss auf Marx gehabt hat, hat mal geschrieben, ein Mensch ist, was er ist. Essen ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Manche von uns geben gewisse Indizien davon in der Größe unseres Diameters. Essen ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Und es gibt Leute, und wenn man sie trifft, die reden nur von Essen. Ah, wir waren in Paris letzte Woche, wir haben Hummer gegessen und Trüffel und was weiß ich noch. Und die beschreiben von einem Essen bis zum anderen. Das ganze Leben dreht sich um den Bauch herum. Essenismus könnte man das vielleicht nennen. Es ist fast so eine Lebensphilosophie von einigen Leuten. Das Essen ist wichtig. Gott hat uns so gebaut, aber wichtiger ist der ästhetischer Sinn. Ist es nicht wunderbar, diese schöne Blumen zu sehen hier? Und ich möchte öffentlich Dankeschön sagen zu der Person, der diese Blumen hier gestellt hat. Warum haben wir die Blumen da? Weil das Leben ist sehr fad und traurig und farblos, wenn wir solche Blumen nicht dabei hätten. Es ist ein wunderbarer Teil des Lebens, die Fähigkeit zu haben, Schönheit zu bewundern. Wir haben eine Katze zu Hause und wir haben gewisse Dinge gemeinsam mit unserer Katze. Sie isst sehr gern Hähnchen. Ich esse sehr gern Hähnchen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen uns. Die Katze, obwohl sie sehr gern Hähnchen isst, hat keine Ahnung, was ein Rembrandt bedeutet. Sie hat etwas in gemeinsam mit mir, aber ich bin mehr als sie. Ich habe diese Fähigkeit, sie hat's nicht. Und es ist so wichtig im Leben, Schönheit bewundern zu können. Wir vergessen es oft. Wir haben dieses Wochenende die Schöpfung betont. Interessierst du dich überhaupt für die Schöpfung? Oder bist du ein langweiliger Mensch? Puh, das ist hart, nicht wahr? Aber darf ich es ganz ernst sagen? Wenn du willst, dass die Außenstehenden dich interessant finden, dann musst du selber interessiert sein. Gott liebt Blumen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Bilder von Walter Mauerhofer hier dir zu zeigen. Er liebt Blumen. Liebst du die Blumen? Oder findest du Gottes Schöpfung langweilig? Er hat ein paar Milliarden Sternen geschaffen. Hast du sie je bewundert? Viele ungläubige Menschen lesen Buch nach Buch nach Buch über die Sterne. Die verstehen ein bisschen davon und dann sie treffen mich und ich habe kein Interesse dafür. Und dann versuche ich ihnen das Evangelium zu sagen. Aber wenn ich kein Interesse für Gott als Schöpfer habe, wie klein ist mein Leben geworden? So oft, leider wir Christen, wir haben zu einer Zeit in der Geschichte gelebt, wo alles, was mit Schönheit verbunden ist, die richtige Art, wir kommen später zu der schlimmsten Art, weil Schönheit kann durch den Sündenfall verdreht, verdirbt werden. Aber wir haben zu einer Zeit gelebt, wo kein Interesse gab für die Schöpfung. Und so, wir haben uns abgekapselt, weg von der positiven Seite der Welt. Und so haben wir uns als uninteressant geworden. Und das ist sehr schlecht für unser Zeugnis. Nicht nur bei der Evangelisation, sondern auch bei der Anbetung. Es ist sehr interessant zu merken, wir haben den Vers schon heute gelesen. Und ich danke den Helmut, dass er das gelesen hat. Ich möchte es wieder mal lesen, aus Kolosser Kapitel 1. Merken wir die Reihenfolge des Arguments in dieses Kapitels. Und es könnte vielleicht uns helfen. Hier heißt es, es spricht Vers 14. Vers 12 bis 14 spricht von der Errettung und Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wer ist er? Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das heißt, genau an der Stelle, wo Paulus betont sein Erlösungswerk auf dem Kreuz, es ist dort wichtig zu wissen, dass der, der gestorben ist, ist der Schöpfer. Sehr oft denken wir, dass die Idee des Gott der Schöpfer ist, das ist irgendwie eine winzig kleine Idee und dann müssen wir fortgeschrittener werden, bis wir zum Kreuz kommen. Natürlich ist das Kreuz von äußerst Wichtigkeit. Aber es hätte kein Kreuz gegeben, wenn keine Welt und keine Menschen dort gewesen wären, die Gott geschaffen hatte. Und ich finde es ständig interessant, besonders bei Paulus, wenn er kommt zu dem Erlösungswerk des Herrn, dann Er erfüllt seine Anbetung mit der Tatsache, dass der gestorben ist, der Schöpfer ist. Und das könnte unserer Anbetung auch helfen, nicht wahr? So oft vergesse ich das. Und ich sehe nicht die Größe von dem, der für mich gestorben ist. Es ist sowohl als auch. Beides ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir Eltern versuchen, unsere Kinder, das Interesse unserer Kinder auf die Schöpfung zu lenken. Weil wenn sie frühzeitig lernen, die Schöpfung zu bewundern, dann vielleicht werden sie nicht so leicht überzeugt von der Evolutionslehre. Es ist so wichtig, dass wir Menschen, wir leben in dieser Welt, dass wir uns in kein Ghetto abkapsulieren, wo wir nichts zu sagen haben zu den Menschen, die draußen sind, die interessieren sich für die Schönheit der Schöpfung. So, hier ist etwas Wunderbares, das Gott uns gegeben hat, dass wir Freude haben kann im richtigen Sinn an seiner Schöpfung. Ich weiß, dass durch den Sündenfall diese Freude ist verdorben und wir sehen die Anfänge des freudischen Lustprinzips oder Hedonismus, dass man einfach dieses Ziel hat, sich zu freuen. Schönheit ist wichtig, aber es gibt Leute, für wen schöne Sachen zu haben, eine schöne Familie zu haben, ein schönes Haus zu haben, schöne Urlaube zu haben, das ist alles, was es im Leben gibt. Das ist die andere Seite, nicht wahr? Und das ist äußerst gefährlich. Vielleicht kennen wir einige. Vielleicht stehen wir selber manchmal in dieser Gefahr. Schönheit bewundern zu können, ist ein wichtiger Teil des Lebens. Gott hat es so erschaffen. Die Gefahr ist, dass es wird zum Hauptziel des Lebens. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Was ist das Leben? Also, der Mensch ist so und so viel Materie. Er ist ein lebendiges Wesen. Er kann Schönheit bewundern. Er hat einen Magen und er kann auch Essen nicht nur bewundern, sondern genießen. Und dann gab es Flüsse, die aus diesem Garten gehen. Warum erwähnt die Bibel das? Und wenn man nach diesem Fluss geht und verfolgt, dann findet man ein Land namens Havilah und dort gibt es Gold und das Gold ist gut. Warum das? Ihr habt schon gemerkt, dass ich an diese Bäume vorbeigegangen bin, weil wir kommen zurück zu denen, weil sie von äußerst Wichtigkeit sind. Die Flüsse aus dem Garten, Gold, Mineralien. Was heißt das? Ich bin sehr kindisch und wenn ich eine Eisenbahn oder einen Fluss sehe, stelle ich immer wieder dieselbe Frage. Wo führt das hin? Wo führt das hin? Ich bin ein neugieriger Mensch. Du auch? Neugier. Oh, das ist ein wichtiger Teil des Lebens, nicht wahr? Es gibt einige von uns, die leben davon sogar. Neugier. Wir interessieren uns für die Wissenschaft für das Weltall, neugierig. Und andere Leute sind neugierig zu verstehen, alles über Kühe oder alles über Landwirtschaft, über dies oder jenes. Wir sind als neugierige Menschen geschaffen. Und Gott hat Flüsse fließen lassen in dem Land und er sagt, man kann dorthin und man findet Gold dort. Gott interessiert sich für die Erforschung, für das Entdecken. Ich finde diese Dinge sehr nützlich, wenn ich mit Geschäftsleuten spreche. Warum interessierst du überhaupt für dies oder jenes? Und dann kommt man sehr leicht über dieses Kapitel zu sprechen. So ein interessanter Teil von Leben. Gott ist nicht langweilig. Oh, es ist eine Tragödie, wenn wir den Leuten den Eindruck geben, dass Gott sehr langweilig ist. Gott hat eine Schöpfung erschaffen. Er hat Freude daran gehabt. Und wenn ich keine Freude daran habe, dann liegt das nicht an Gott, sondern an mich. Es gibt etwas schiefgegangen an mich. Weißt du, Gott hat alle Farben entdeckt. Kein Wissenschaftler hat eine neue Farbe entdeckt. Interessant, nicht wahr? Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, das vielleicht nicht so beliebt ist. Der Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bewahren und zu bebauen. Arbeit. Ha, ja. Vor dem Sündenfall. Manche Leute meinen, dass Arbeit eine Folge des Sündenfalls ist, aber das ist nicht der Fall. Arbeit ist schwer geworden durch den Sündenfall. Aber hier war eine Welt, wo keine Sünde war, und Gott hat als Teil der Lebensdefinition des Menschen Arbeit gegeben. Oh, wie wichtig ist die Arbeit. So wichtig, dass manche Leute haben eine Philosophie daraus gearbeitet, die Philosophie der Arbeiterklasse im Marxismus. Der Arbeiter, hochgestellt als Schlüsselperson in der großen klassenlosen Gesellschaft. Arbeit ist wichtig. Gott hat einen Garten gepflanzt. Was sagt das aus? Das sagt zumindest das, dass die ganze Erde war kein Garten. Das heißt, Gott hat angefangen. Hier sagt er zu dem Mensch, hier ist ein Garten. Hier ist, wie es gemacht werden kann. Also, mach es weiter. Oh, was für eine Aufgabe. Dort anfangen, dort in Eden. Anfangen mit der Aufgabe, aus dieser Erde einen Garten zu machen. Anstatt eine Wüste. Wäre wunderschön, nicht wahr? Einige Teile dieser Erde sind, wie hier in Österreich, wie ein Garten. Jede Straße gepflegt, jede Ecke gepflegt, Blumen in jedem Haus. Herrlich! Wie schön wäre es, wenn das auch überall in der Welt wäre. Einen Garten aus dieser Erde zu machen. Oh, was für eine kolossale Aufgabe. Wunderschön. Einfach aus Freude. Gott hat Freude gehabt an seiner Schöpfung. Gott hat nicht gearbeitet, die Schöpfung zu machen, um sein Brot zu verdienen. Weißt du das? Er hat's getan aus Freude. Und dann kommen die Fragen in diesem Bereich. Arbeit ist ein sehr wichtiges Thema. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Stunde darüber zu sprechen oder mehr, weil es so wichtig ist. Ich habe einen Sohn und er arbeitslos ist. Hart für junge Menschen heutzutage. Arbeitslosigkeit. Und wir sehen Leute oft und die stehen auf, sie sagen, ich habe keinen Job, ich habe keine Bedeutung. Und man versteht sie, weil die Arbeit ist ein Teil der Definition des Lebens. Ob es Arbeit in einem Garten, in einer Fabrik, in einer Schule oder zu Hause mit den Kindern, was immer das sein mag, es ist ein Teil Gottes Ordnung. Und hier in dieser modernen Welt, wo in manchen anderen Ländern es gibt sehr viel Arbeitslosigkeit, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir die Leute nicht durch ihre Arbeit definieren. Es geschieht unter Gläubigen sehr leicht. Ich tue es sehr leicht. Man trifft jemand. Ah, wer bist du? Ah, ich bin der Helmut Schmidt. Und was tust du? Was bist du von Beruf? Und wenn er sagt, ich bin leider arbeitslos, was sagst du als nächster Satz? Das heißt, sein Name ist die erste Definition. Zweite Definition ist sein Beruf. Aber vielleicht hat er oder sie keinen Beruf. Ist das, wie wir die Menschen definieren? Wir müssen sehr empfindlich sein hier, sehr sensibel. Weil Gott sieht die Menschen nicht als einen Arbeiter. In der Zeit des Kommunismus, nachdem die Leute ihre Arbeit geendet haben, die könnten ausreisen. Das spart der Staat Geld. Die waren jetzt nicht mehr sozusagen arbeitsfähig und so taugten nicht mehr. Tragödie, wenn wir als Gläubigen, ohne darüber nachzudenken, auch heute sehen, dass die Arbeit eines Menschen definiert ihn durch und durch. Sie ist wichtig. Und bitte, bitte nicht Paulus falsch zitieren. Ich habe sogar einen Premierminister von Großbritannien gehört. Falschzitate aus Paulus können sehr tief verletzen. Wenn wir sehen, was die Bibel eigentlich sagt in 2. Thessalonicher Brief und Kapitel 3 und Vers 10. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er nicht essen. Das ist sehr genau ausgedrückt, nicht wahr? Nicht, wenn jemand nicht arbeitet, soll er nicht essen. Das ist sehr verletzend. Es gibt Tausende von jungen Leuten. Ich kenne viele, die wollen, die können keinen Job finden. Und jemand hat vorgestern gesagt in unserem Hörfunk in Großbritannien, dass jetzt sind wir in der Situation, dass ein Junge oder ein Mädchen von der Schule kommen, müssen erwarten, dass sie mindestens ein oder zwei oder dreimal im Leben arbeitslos sein werden. Wer nicht arbeiten will, wo der Wille dort ist, das ist das Allerwichtigste. Ich bin sehr versucht hier, aber ich werde nur ein Wort sagen, sehr direkt. Warum arbeitest du, mein Bruder oder meine Schwester? Du sagst es offensichtlich klar, warum ich arbeite. Ich habe eine Frau und 20 Kinder. Muss halt arbeiten. Wir brauchen Dach, wir brauchen Essen und wir brauchen Kleider. Ist das, warum ich arbeite? Weißt du, was die Bibel dazu sagt? Modern ausgedrückt. Du alter Heide, du. Dürfen wir das lesen von dem Herrn selbst? In Matthäus Kapitel 6, wo er die Arbeitsphilosophie für einen Christen erklärt. Matthäus Kapitel 6, wo wir lesen von der Motivation, für unsere Arbeit. Er spricht von Lebensmittel, er spricht von Kleidung und er spricht von Behäusung. Seid nicht besorgt, das ist sehr leicht zu lesen, nicht wahr, wenn man einen Job hat. Für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, das ist Vers 25, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Und Gott sagt, schaut auf die Vögel, schaut auf die Blumen. Der Schöpfer sorgt für sie, er wird für euch sorgen. Und dann es kommt hier Vers 32. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Was heißt das? Das heißt, dass die Heiden, die Nichtgläubigen, ihre Motivation in die Arbeit zu gehen, ist Kleidung, Haus und Lebensmittel. Oh, du sagst, das ist sehr komisch. Ist es nicht der Fall, dass der Herr hat es so geordnet, dass wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Das heißt, es gibt ein Verhältnis zwischen unserer Arbeit und Essen. Ja, das ist so. Und wer nicht für sein Haus fürsorgt, ist schlimmer als ein Heide. Das sagt die Bibel ausdrücklich klar. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist folgendes. Das Essen, Kleidung und Haus sind Nebenprodukte der Arbeit, nicht das Ziel der Arbeit. Oh, das ist eine Herausforderung für mich. Die größte Gefahr in meinem Leben ist das, was Gott beabsichtigt, Nebenprodukt zu sein. Ich mache zum Ziel. Und dadurch verpasse ich den ganzen Zweck, warum er mich die Arbeit gegeben hat. Darf ich das buchstabieren? Hier kommt es in 32. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Was sollen wir tun? Was ist unsere Motivation? trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Der Kontext dieses oft zitierten Verses ist der Kontext der Motivation des Alltags. Nicht bloß die Motivation in unserer evangelistischen Arbeit oder in unserem Dienst für den Herrn, sondern morgen früh um 8 Uhr in der Fabrik, in der Schule, zu Hause mit den Kindern, im Büro, auf dem Land, mit den Kühen, wo immer wir sind. Die Herausforderung ist sehr groß. Trachtet nach dem Reich Gottes, das heißt seine Regierung und seine Gerechtigkeit. Wo lernt man im Leben Lektionen über Gerechtigkeit? Hauptsächlich am Arbeitsplatz. Gott beabsichtigt, dass wir dort lernen. Und so schickt uns Gott in die Arbeit. Und es spielt keine Rolle, ob es sogenannter vollzeitlich christlicher Dienst ist oder Arbeit in der Fabrik. Das Prinzip ist dasselbe. Nebenprodukt, was wir essen, kleiden und so weiter. Aber Ziel ist eine Erfahrung Gottes Reiches, seiner Führung und seiner Gerechtigkeit. Und normalerweise in unserem Arbeitsleben die Gerechtigkeitsfrage taucht auf Tag Nummer 1. Ich werde nie vergessen, ein junger Mann, 18 Jahre alt, und er hat mir diese Lektion scharf beigebracht. Es hat mich sehr getroffen. Und er hat beschrieben, wie er ein Elektriker war und müsste den elektrischen Strom in Häusern legen. Sein erster Job. Er war sehr froh als junger Christ, er hat einen Job. Und nach 2 Wochen kam der Chef zu ihm und sagt: Was machst du eigentlich? Du bist unfähig. Und er war so verblüfft. Und er sagt: Was ist los? Ich habe tüchtig gearbeitet. Und besonders habe ich versucht, unter den Boden das alles regelrecht zu machen, dass kein Gefahr gibt von Feuer. Und der Boss hat gesagt: Und wer sieht unter dem Boden? Und der junge 18-Jährige sagte zu ihm: Mein Herr. Mein Herr. Das hat mich wirklich getroffen. Oh, meine liebe Leute, ich habe kein Recht, euch diese Botschaft zu bringen. Es kommt direkt zu mir. Wie oft habe ich hier versagt? Wie oft habe ich hier versagt? So leicht ist es zu vergessen und für die Nebenprodukte zu leben. Und dann, wenn die Nebenprodukte groß werden in unseren Augen, kommt die Versuchung, auf krummen Wegen die Nebenprodukte zu bekommen. Und dadurch verpasst man den ganzen Zweck des Ganzen in der Hand des Herrn. Gerechtigkeit. Petrus hat es gelernt beim Fischen, nicht wahr? Er hat eine Nacht verbracht, er hat nichts gefangen. Und er kam zurück, müde, enttäuscht. Und der Herr sagt: Lass das Netz wieder auf der rechten Seite. Und Petrus, er ist ein gläubiger Mann geworden, so war er höflich. Aber man kann ahnen, was er dachte. Aber Herr, sagte er, wir sind die Experten, weißt du, wir haben die ganze Nacht, und das ist die Zeit, wo man Fische fängt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Lass das Netz. Und so hat er es getan. Und er sagte zu ihm: Auf dein Wort würde ich es machen. Und zum ersten Mal in seinem Leben ging er fischen, ohne die Erwartung, Fische zu fangen. Er ging in seine Arbeit einfach, weil der Herr ihm es befohlen hatte. Und die Wirkung hat ihn fast zum Boden zerschmettert. Er ist so überführt worden von Sünde. Ist das nicht eigenartig? Petrus ist nicht in irgendeine Kapelle oder Gemeindesaal oder was weiß ich von Sünde überführt. Nein, in seiner Arbeit war's. Als er zum ersten Mal in seinem Leben sagte: Herr, ich tue es heute, weil du es sagst. Ich gehe hin, obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass was daraus kommt. Und die Wirkung war so mächtig, dass es hat ihn von Sünde überführt. Hat es dich von Sünde überführt? Wann war das letzte Mal, dass ich Montag in der Früh bewusst in meine Arbeit gegangen bin, weil ich in meinem Herz wusste, dass letzten Endes ich tue das für den Herrn. Das ist eine harte Frage für alle von uns, nicht wahr? Das Ziel ist eine Erfahrung von Gott und seiner Gerechtigkeit. Und nachdem Petrus diese Lektion gelernt hat, der Herr hat ihm gesagt, gut, Petrus, ich habe eine andere Aufgabe für dich. Jetzt, dass du das gelernt hast, kann ich dich gut gebrauchen. Ich schicke dich jetzt als Evangelist hin. Sehr wichtige Lektionen im Bereich der Arbeit. Aber der Mensch ist mehr. Der Mensch ist ein moralisches Wesen. Der ist ein moralisches Wesen. Und hier in dieser Geschichte, diese tiefe Geschichte, sehen wir die Grundbestandteile der Tatsache, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist. Hier in diesem Garten gab es allerlei Bäume. Aber es gab einen Baum, der anders war von den anderen. Dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott hat zu Adam gesagt, Eva gesagt, dass sie können von allen Bäumen essen, aber nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürfen sie nicht essen. In dem Tag, wo sie essen, werden sie sterben. Das sagt so sehr viel über den Menschen aus. Der Mensch ist ein moralisches Wesen. Er hat die Fähigkeit, entweder das Richtige zu tun oder das Nicht-Richtige zu tun. Er ist kein vorprogrammierter Maschinenmensch. Er ist kein Robotenmensch. Hier haben wir, was nötig ist. Erstens, freie Wille. Wenn er nicht in irgendeinem Sinn, fragt mich nicht, das zu definieren, aber wenn er nicht in irgendeinem Sinn freie Wille hätte, dann war dieses Verbot keine Bedeutung. Wenn er nicht die Fähigkeit hätte, von diesem Baum zu essen, dann hat dieses Verbot keine Bedeutung. Zweitens, eine Sache ist verboten worden. Wenn nichts verboten ist, dann kann man kein moralisches Wesen sein. Es ist gut, dass die Menschen kein Robotenmenschen sind. Wenn ich nach Hause fahre und ich sehe meine Frau und sie wäre eine Robotenfrau, das wäre interessant. Knöpfe, Knopf Nummer 1, Kuss, drücken, Kuss. Wäre eine wunderbare Begrüßung, nicht wahr? Nein, 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 wir sind keine Robotenmenschen. Gott hat uns diese wunderbare Fähigkeit gegeben, entweder Ja zu ihm zu sagen oder Nein. Das ist ein herrlicher Bestandteil des Wesens des Menschen, weil es gibt den Menschen die Fähigkeit der Liebe. Weil das Wunderbare an mein Verhältnis mit meiner Frau ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen, die ich nie erforschen konnte, dass sie hat mich gewählt. Wer hätte mich gewählt? Aber sie hat aus ihrer freien Wille wunderbare Bestandteil der Beschaffenheit des Menschen. Aber vor allem merken wir, worin diese moralische Situation liegt. Es hat mit dem Wort Gottes zu tun. Darf ich das wiederholen? Es hat mit dem Wort Gottes zu tun. Gott sprach zu ihm und sagte, von allen Bäumen darfst du essen, aber von diesem Baum nicht. Das heißt, in Schöpfungsbericht Nummer 1 haben wir das Wort Gottes in der Schöpfung. Und Gott sagte, jetzt haben wir Gottes Wort in der Definition von Leben. Was ist Leben? Der Mensch ist so und so viel Materie, ein lebendiges Wesen mit die Fähigkeit, Essen zu genießen, Schönheit zu genießen. Aber es gibt mehr. Er hat Arbeit. Aber vor allem ist der Mensch ein moralisches Wesen und hat ein Verhältnis mit dem Schöpfer selbst, das durch sein Wort besteht. Und Es ist kein Wunder dann, dass der ganze Angriff gegen die Menschheit kam auf diesem Bereich. Dostoevsky hat einmal geschrieben, und ich verwende es sehr oft in Russland und anderen Ländern, wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Und so viel in unserer Welt ist sehr deutlich gemacht durch diese Aussage. Wenn Gott nicht existiert, dann fällt dieser Hauptteil der Definition des Menschen. Hat keinen Grund, warum er sich benehmen soll. Du sagst, das ist nicht wahr, weil die Sozialethik genügt. Du sollst gut zu mir sein, wenn du erwartest, dass ich gut zu dir bin. Das ist ein wunderbares und auch ein teilweise ein biblisches Prinzip, die goldene Regel. Aber meine lieben Leute, das ist wunderbar. Aber wenn ich genug Macht habe, sodass es mir nichts ausmacht, was du zu mir tust, dann ist es anders, nicht wahr? In seiner politischen Jugend hat Hitler Verträge gemacht, aber wenn er an die Macht kam, dann war es anders. Stalin auch und durch die ganze Geschichte. Wenn Menschen genügend Macht in der Hand hätten, dann spielten die Menschen für sie überhaupt keine Rolle. Wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Und wie Nietzsche, Gott ist tot. Alles ist erlaubt. Und er hat so deutlich gezeigt, wie die Welt letzten Endes aussehen würde, ohne einen Glauben in Gott, dass letzten Endes der Mensch selbst keinen Wert hat. Ist es nicht eine Tragödie, dass die Menschen sehen die Definition ihres Lebens in schönen Sachen, in ihrer Arbeit und was weiß ich. Aber die höchste Wert haben sie nicht, weil sie an den Schöpfer nicht glauben. Ist der Mensch mehr als ein moralisches Wesen? Ja, es gibt auch mehr zum Leben. Und bevor wir den moralischen Angriff gegen den Menschen sehen, kommen wir zu der Schöpfung der Frau. Die erste Sache, die nicht gut ist in der ganzen Schöpfung, ist, es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und hier, es ist merkwürdig, wie es weitergeht. Wer hätte erwartet den nächsten Satz? Darf ich den ersten Satz wieder lesen? Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildet aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Oh. Also direkte zwei Aussagen zusammen. Ich werde ihm eine Hilfe machen. Und Gott, was sagt es aus? Oh, hier ist etwas Faszinierendes und sehr wichtig. Hier ist zuerst die erste Benutzung der Sprache nennen, die Klassifikation der Tiere. Und in hebräischem Gebrauch einen Namen zu geben, bedeutet den Charakter. Das heißt, Adam, es ist nicht einfach, dass ein Giraffe kam und sagt, das ist Giraffe, das ist Löwe, zack, 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 zack. Sondern er hatte Herrschaft über diese Tiere. Und so hat er ihnen Namen gegeben, die ihnen entsprachen. Und die Tiere waren sehr freudige Tiere damals, soweit ich feststellen kann. Auch heute ist es nicht der Fall, dass in manchen Häusern die Katze bekommt mehr Liebe als... Oh, eine Rundfrage vor 2 Wochen in Großbritannien. Ein Kind aus 3 hat gesagt, dass die Mutti mehr Liebe hat für den Hund oder die Katze als den Vater. Interessant. Die Menschen finden etwas in gemeinsam mit den Tieren, einen schönen Hund zu haben oder einen Hase oder was weiß ich, das ist sehr schön. Aber der Mensch ist nicht ein Tier, ein bloßes Tier. Die erste Lektion, die dem Adam gelehrt wurde, dass er unterschiedlich war von den Tieren, ist das nicht eine sehr wichtige Sache?
In einer modernen Welt, wo die Wissenschaftler ständig versuchen, uns zu zeigen, was, dass wir nur Tiere sind. Hier ist genau das Gegenteil behauptet. Und Gott hat ihm eine Narkose gegeben, oder irgendwie hat er ihn schlafen lassen und baute eine Frau aus seiner Rippe. Du sagst, komm, Mensch, das ist verrückt. Das kann man so eine Geschichte überhaupt ernst nehmen. Warum nicht? Ich meine, jede Zelle in dem Körper speichert die Information, einen Menschen zu bauen. Das wissen wir heute. Das wissen sie damals nicht. Warum nicht aus der Rippe? Und wie die Juden damals gesagt haben, es war höchstwahrscheinlich das, dass er eine Hilfe sein, eine Gehilfin. Jemand, den er umarmen konnte, nicht aus seinem Kopf ihn zu dominieren, nicht aus seinen Füßen, dass sie mit Fuß getreten wird von ihm, sondern eine Hilfe. Aber buchstäblich aus einer Rippe gebaut. Warum eigentlich nicht? Eine Gehilfin. Das heißt, der Hauptzweck ist Gemeinschaft. Der Hauptzweck ist Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er schuf sie Mann und Frau. Gleich in ihrer Würde vor Gott nach seinem Bilde geschaffen, aber mit unterschiedlichen Rollen zu spielen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, aber das muss natürlich woanders behandelt werden. Aber ich weiß, während ich das sage, dass es Leute in diesem Saal gibt, die allein sind. Diese Schrift bedeutet nicht, dass jeder Mann oder jede Frau eine Frau bzw. einen Mann bekommen wird. Manchen hat Gott die Gabe gegeben, wie Paulus. Aber für manche andere Leute, sie müssen lange Jahre leben. In Einsamkeit. Und auch Leute, die eine schöne Ehe genossen haben, die werden eines Tages allein sein, entweder der Mann oder der Frau. Und es ist äußerst wichtig, dass wir hier auch sehr sensibel sind. Oh, wie tragisch ist es, wenn Leute, und ich habe es auch, kann offen sprechen, ich habe es auch zu Hause gesehen unter Christen, die lachen über ein Mädchen, mittel 20, mittel 30 Jahre alt, noch nicht, noch kein Mann gefunden hat. Oh, meine liebe Gläubigen, das darf nicht sein. Vergiss nicht, dass der beste Mann, der je gelebt hat, war ledig, unser Herr Jesus Christus. Vergiss das bitte nicht. Manche Leute, manche von uns müssen lernen, mit Verletzungen zu leben, mit Frustration zu leben, manchmal in Gottes Hand. Diese Verse sind keine Garantie, dass unsere natürlichen Lebenswünsche erfüllt werden. Aber merken wir ein paar wichtige Sachen hier, die äußerst wichtig sind. Wie grundlegend ist dieses Kapitel hier? Vers 23, da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Ein kurzer Satz, aber von verheerender Wichtigkeit für die moderne Welt. Erstens, erst verlassen und dann anhangen. Mutter und Vater zu verlassen weist darauf hin, dass die Ehe eine öffentliche Sache ist. Die Idee einer rein privaten Ehe ist ein Produkt des Zerfalls traditioneller Gesellschaften und des Individualismus. Die Bibel weiß nicht davon. Jede Hochzeit hat ein Hochzeitsmahl öffentlich, weil es ein öffentlicher, vor den zivilen Behörden vollkommener, vollzogener Vertrag war. Vater und Mutter verlassen, ein offizieller verlassen und dann die Frau anhangen. Das heißt zuerst Ehe, dann Geschlechtsverkehr. Kein Geschlechtsverkehr ohne die Verantwortung zu tragen in der Ehe. Die Prinzipien sind alle da und so wichtig sind sie. Unsere moderne Welt, die überhaupt nicht an Gott glaubt, hat Gottes Standards vergessen. Und was hat das bedeutet? Dass die Wert des Menschen und der Frau und der Ehe erhöht sind? Nein, ganz im Gegenteil. Und die Millionen von Kindern, die schreien in ihrem Herzen stumm nach Mutti und Vati. Aber Vati ist weg oder Mutti ist weg. Die Ehe ist gebrochen, manchmal für kleine Trivialitäten. Oh, meine liebe Leute, wir haben hier eine Aufgabe, den Standard hochzuhalten. Wir wissen, dass wir sündige Menschen sind, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die ganze Sache abzuschaffen und an keinen Standard zu glauben. Oder den Standard hochzuhalten und dann, wo Versagen und Sünde ist, auf den Herrn hinzuweisen. Und sein Kreuz ist Tod für die Sünde. Und die schmerzhafte Weg, der er gegangen ist, um uns zu vergeben. Dort liegt ein Wert für den Menschen. Auf die andere Art und Weise gibt es keinen Wert. So wichtig ist es. Wir haben eine Möglichkeit, vor der Welt ein Zeugnis zu sein in unserer Familie. Viele Leute, in manchen Schulen, die Hälfte bei uns kommen aus Häusern, wo Ehescheidung gibt. Und so oft habe ich von einem Teenager gehört, es ist anders hier bei euch zu Hause. Oh, das schmerzt. Das schmerzt. Diese Welt leidet wahnsinnig darunter. Gott liebt uns so sehr, er sagt es deutlich, dass nur innerhalb der Ehe ist die Erfüllung, die der Schöpfer für uns beabsichtigt hat. Und weil wir in der modernen Welt leben, darf ich Folgendes sagen. Darum wird einen Mann seinen Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, nicht an einen anderen Mann. Und nicht zwei Frauen, sondern Mann und Frau. Dort ist die Abgrenzung, die unsere Gesellschaft, auch leider in den Kirchen bei uns, völlig außer Acht lässt. Es sind keine gleichberechtigten Lebensstile, wie manchmal in Lehrbüchern für Schulkinder gelehrt wird. Es gibt Schulbücher in Großbritannien, die Geschichten haben von zwei Männern zu Hause zusammen. Und Kinder, auch in jungen Jahren, müssen Sie lesen. Das ist das gleichberechtigte alternative Lebensstil. Schauen wir, wie viel in einem Satz in der Bibel vorkommt und wie wichtig es ist für uns. Aber wir sind fast zu Ende unserer Zeit, aber nicht zu Ende dieses Themas. Dann kommt der Sündenfall. Die haben dieses Tier, diese sprechende Schlange getroffen im Garten. Puh, das muss faszinierend gewesen sein. Ein sprechendes Tier. Wir haben manchmal die Idee durch die Evolutionslehre geliefert, obwohl wir das nicht ganz wissen, dass Adam und Eva sehr, sehr primitive Menschen waren und gar nicht klug waren. Die waren die klügsten Menschen, die je gelebt haben, außer der Herr Jesus Christus. Die waren nicht technisch oder wissenschaftlich fortgeschritten, natürlich nicht. Aber sie waren direkt von der Hand Gottes erschaffen, vollkommen in jeder Einzelheit, in ihren intellektuellen, emotionellen, geistigen Fähigkeiten, vollkommen. Vergleich mit Adam und Eva, wir sind alle dumm. Und diese ersten Menschen treffen in diesem herrlichen Garten ein faszinierendes Wesen. Tier, aber mit Eigenschaften eines Menschen auch, konnte sprechen. Was hättest du getan? Ich weiß, was ich getan hätte. Ich hätte auch mit dem Tier gesprochen. Hättest du nicht genug Neugier zu festzustellen, was das ist? Ein Angriff gegen Gott durch die Menschen, durch ein sozusagen ein Komposit, ein Gemisch von Tier, aber mehr wie Tier, das kein Mensch ist. Das kommt, dieser Fremd im Kosmos sozusagen kommt und stellt das Wort Gottes in Frage. Und dann verneint das Wort Gottes. Hat Gott gesagt. Ha. Das ist typisch von Gott. Er will euch niedrig halten. Natürlich, isst diesen Baum und ihr werdet Erkenntnis von Gutem und Bösen. Das ist höchstwahrscheinlich ein hebräischer Ausdruck für die Erkenntnis von alles. Von Guten bis Bösem. Das heißt eine globale Erkenntnis von alles. Stell dir mal vor, was hättest du gedacht, wenn ein Baum im Garten steht mit diesem Schild drauf? Erkenntnis von alles. Oh, sagte der Feind. Gott, er ist gegen euch. Er möchte euch so halten. Aber ihr könnte viel höher gehen in dieses Weltall. Ihr könntet Fortschritte machen. Es erinnert mich an die Aussage von Nietzsche. Wenn es einen Gott gäbe, könnte ich es nicht aushalten, nicht Gott zu sein. Oh, was für eine Aussage. Und dort sieht man die Folgen dieses Sündenfalls im Herzen von Nietzsche. Dieses Verlangen in dem Herzen, Gott zu sein. Und Nietzsche zeigt uns, wie erfolgreich diese Taktik des Feindes gemacht ist, dass Gott gegen uns ist. Und so, ihr werdet nicht sterben. Merken wir, die erste Lehre der Bibel, die verneint wurde, ist die Lehre des Gerichts. Das ist nicht von ungefähr. Eines Tages in Cambridge, mein Doktorvater hat zu mir gesagt, John, ich glaube nicht an Evolution. Ich muss es dir ehrlich bekennen. Aber ich glaube auch an den Schöpfer nicht, weil vielleicht eines Tages muss ich ihn treffen. Für viele geht es auch so. Lucretius, der gelehrt hat wie Demokritus, die Atomlehre so klug und elegant unter den Griechen, hat seine atomische Theorie benutzt, um zu beweisen, dass es kein Gericht gibt. Der Mensch stirbt, die Atome fliegen auseinander, es gibt kein Gericht. Ihr werdet sterben, sagt Gott. Nein. Verneint von dem sprechenden Tier. Durch die Geschichte haben die Menschen versucht, wie Götter sich zu benehmen. In der New Age Philosophie bekommen wir das alles auch. Und hier ist die Klugheit daran. Die Frau konnte die Bäume sehen, die waren gut anzusehen. Nichts Verkehrtes daran, Gott hat sie so geschaffen. Sie hat einen ästhetischen Sinn. Sie hat auch die Lust, Gutes zu essen. Gott hat es ihr auch gegeben. Und auch intellektuell wollte sie weiß werden. Und das war nichts Verkehrtes daran. Gott hat sie so geschaffen. Aber es war diese schöne Fähigkeiten zu benutzen gegen das Wort Gottes. Das war das Problem. Außer nicht innerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Und so hat die Frau das genommen und hat gegessen, und was ist passiert? Gar nichts. Dann sie hat sie ihrem Mann angeboten, und jetzt hat er ein doppeltes Problem. Um Nein zu der Frucht zu sagen, musste er Nein zu seiner Frau zu sagen. Das ist für manche Männer ein Problem, nicht wahr? Und er war nicht bereit, Nein zu ihr zu sagen, so er nahm. Und in dem Augenblick, als sie beide genommen haben, sind sie gestorben. Du sagst, sie sind nicht gestorben, sie sind dort geblieben. Aber meine liebe Leute, was ist Tod? Was ist Leben? Leben ist ein lebendiges Wesen mit ästhetischer Sinn, mit Arbeit, mit Gemeinschaft, mit einer Frau. Aber höchst im Leben ist Gemeinschaft mit dem Herrn. Was ist Tod? Das Umgekehrte. So Tod im schlimmsten Sinne ist, wo das Verhältnis mit Gott gebrochen wird. Und dann fängt an allmählich Tod auf allen anderen Ebenen. Tod auf der Ebene der Ehe, ich habe es schon beschrieben. Tod auf der Ebene der Kunst, was als Kunst und Unterhaltung heutzutage vorhanden ist, ist nicht öffentlich zu beschreiben. Als Folge des Sündenfalls, Tod der Kunst, Tod teilweise der Arbeit, die Auswirkung des Sündenfalls auf allen Bereichen bis letzten Endes. Tod des Körpers. Tod. Oh, was für eine furchtbare Erfahrung war es, als sie, die Ersten, die nie zuvor gesündigt hatten, scharf fühlten, dass sie irgendwie getrennt wurden und nackt wurden vor Gott. Und sie versuchten, sich zu verstecken. Wir haben keine Zeit zu beschreiben, was Gott getan hat. Aber offensichtlich musste er geopfert haben, um ihnen Felle oder zur Bekleidung zu geben. Er gab ihnen einen neuen Start. Und er versprach, obwohl die Erde verflucht wurde, und obwohl aus der Arbeit Schwierigkeit kommt und auch dem Verhältnis mit dem Frau. Aber die Verheißung ist, dass diese wunderbare Verheißung, es heißt, zu der Schlange sagte er, dass ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Was ist das, als wir zu Ende kommen? Eine Verheißung, dass nicht bloß Gott siegen würde, sondern der Mensch. Der Samen der Frau wird. Und wir wissen, wer er ist, der Herr Jesus Christus. Er ist versucht worden, nicht in einem schönen Garten, sondern in einer Wüste, und er hat gesiegt, und er ist zur Armut des Kreuzes gegangen, um Errettung für uns Menschen zu erhalten, rebellierenden Menschen. Und ich möchte euch nur mit einem Gedanken verlassen. Wir haben sehr kurz das Angebot von dem Feind zu den Menschen beschrieben. Gott möchte euch niedrig halten. Er sorgt nicht für euch, wie er es tun könnte. Er könnte euch viel mehr geben, als er es tut. Vergleicht das bitte mit einer Geschichte später in Genesis, wo Vater Abraham, dieser reiche Mann, schickte seinen Diener zu einem fernen Land, wo er hergekommen war. Und der Diener kam zu diesem Mädchen Rebekka. Und er sagte, mein Herr ist ein reicher Mann und er hat einen einzigen Sohn. Und er hat alles zu seinem einzigen Sohn gegeben. Schau mal her, und er nahm aus seinem Kasten etwas von dem Reichtum des Sohnes. Und Rebekka mit großen Augen fing an, dieses unerhörte Reichtum zu bewundern. Und der Diener sagt, und schau mal das an. Und schau mal das an. Wie wunderbar ist der Sohn meines Herrn. bist du bereit, seine Frau zu werden? Oh, was für eine Lüge ist diese Lüge von Satan. Gott sorgt nicht für euch. Er hält etwas zurück. Oh, können wir nicht sehen, wie diese Geschichte von Abraham, sein Diener Rebekka, so eine Schatten in die Zukunft wirft, dass er bietet uns alle an. Durch sein Reichtum, das er uns zeigt, ein Teil der Braut des Lammes zu sein. Christus, der Mann, und du und ich, ein Teil der Frau. Es geht über alle meine Griffe hinweg. Er wird euch niedrig halten. Oh, meine liebe Leute, was wird die Ewigkeit bedeuten, wenn wir neben Jesus Christus stehen? Und in einer unermesslichen Gnade wird er bereit sein, uns zum Universum vorzustellen. Das ist meine Braut. Lasst uns beten. Herr, wir wollen stille sein in deiner Gegenwart. Deine Stimme spricht zu uns durch dein Wort. Und Herr, wir sind herausgefordert worden, diese Gemeinschaft mit dir näher zu pflegen. Herr, wir haben über viele Dinge geredet in diesen Tagen. Hilf uns alle, das Gute zu bewahren, alles zu untersuchen und nur das Gute zu behalten. Aber Herr, du bist groß geworden in unseren Augen, der Schöpfer und der Erlöser. Und hier sind wir auf der Erde noch und wir wollen dich besser kennenlernen. Herr, vergib uns, wenn so oft im Leben wir auf einen Nebengleis gefahren sind, indem wir die Nebenprodukte als Hauptziel gemacht haben. Hilf uns in allen unseren Verantwortungen, wo immer sie sind, zu Hause, in der Fabrik, im Büro, im Bauernhof, in der Schule, im Geschäftsleben. Hilf uns, Herr, dieses Ziel vor Augen zu behalten, dass wir nach deinem Reich trachten und deiner Gerechtigkeit. Herr, wir preisen dich für die Größe deiner Liebe, für deine Vergebung. Hilf uns, Herr, in unseren Ehen, in unseren Familien, das Richtige zu tun. O Herr, wir bitten dich für unsere Kinder, die auswachsen in dieser Welt. Herr, wir bitten dich in deiner Gnade. Wir haben es nicht verdient, noch nie verdienen können, dass du uns hilfst, dass in unseren Familien es gibt so ein Verhältnis und Gemeinschaft miteinander, dass die Leute werden sehen, dass wir ein bisschen von Jesus verstehen. So, Herr, segne uns alle, segne unsere Gemeinschaft, segne uns auf die Heimfahrt. Wir bitten dich, für den Uwe und für die Mitarbeiter dort in Kroatien, segne dort reichlich, Herr. Wir preisen dich, was du hier getan hast und auch heute tust. Segne die Gemeinden, die hier vertreten sind. Segne die, die die Verantwortung tragen vor dir. Dass dein Wort wächst und dass die Gemeinden in dieser Gegend wachsen. Herr, wir danken dir, dass es alles von dir kommt, für dich ist und zu deiner Ehre ist. Und wir danken dir vom Herzen für die Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen und miteinander. Im Namen Jesus. Amen.